Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute die fünfte Ausgabe und heute auch leider erstmal nur mit mir, weil Marcel ist ausgefallen und wahrscheinlich auch etwas länger, schlimmstenfalls für immer, aus privaten Gründen und ist schade. Aber ich habe mir eine Verstärkung geholt heute, einen Co-Moderator, und zwar Christopher Windrich. Er ist in meinem Team. Und ja, Christopher, kannst du ja mal kurz zwei Worte zu dir sagen?
Genau, also ich bin auch ähnlich wie der Jens mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung bei der Deutschen Telekom befasst. Habe ganz klassisch angefangen als Praktikant bei einem der Lots. Habe dann angefangen, das ganze Thema SEO in eine Art Workshop-Charakter zu gießen, dass man sagt, wie macht man eigentlich ein komplettes Web-Audit mit dem Portal? Wie geht man die Punkte durch? Wie spricht man das mit den Leuten ab? Habe das erfolgreich für einige Portale gemacht und auch mit der Lot-Familie gestartet und kümmere mich jetzt eigentlich hauptsächlich um Technikthemen, dass die eben nicht nur an einem Portal oder an einem Lot hängen, sondern eben möglichst übergreifend sind und dass wir da Synergieeffekte aufbauen können.
Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, Christopher ist ja auch das erste Mitglied in meinem Team gewesen.
Das stimmt.
Sozusagen Kielplatteneigner des Teams mit. Und ja, auch definitiv eine große Stütze an der Stelle, weil ich habe manchmal so einen Hang, leicht chaotisch zu sein. Und Christopher räumt dann hinter mir mal ordentlich auf, sonst wäre das, glaube ich, für die Kollegen etwas schwer im Umgang mit mir. Dann haben wir heute auch einen Gast, bevor wir den vorstellen, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Erstens, wir werden für den Marcel noch eine dauerhafte Vertretung finden. Da habe ich auch schon Gespräche geführt und da werden wir wahrscheinlich nächsten Monat einen komplett neuen Moderator vorstellen können. Ich freue mich sehr. Es ist eine bekannte Persönlichkeit auch aus der Inhouse-SEO-Szene. Und wir machen eine offene SEO-Vorlesung am 26.05. Das ist also nächste Woche, wenn ihr den Podcast hört. Und zwar in Campus Dieburg, der Hochschule Darmstadt, da wo ich mit Eva Rausch von Traubenberg zusammen als Dozent tätig bin. Wir werden aber hier beide nicht reden, sondern unsere Studenten werden ihre Projekte vorstellen. Und wir haben unwahrscheinlich das Glück gehabt, dass Markus Tandler vorbeikommt und uns seinen vom Zero to Hero Vortrag hält. Und ich muss hier an der Stelle sagen, echt vielen Dank, Markus, weil er macht das als absoluten Freundschaftsdienst. So Hochschulen haben nicht viel Geld und ich finde es ein absolut super Zug von ihm. Letztes Jahr hatten wir übrigens an der Stelle André Alper auch da gehabt. Auch er war freundschaftlich vorbeigekommen und auch an der Stelle. Wir sind als Dozenten auf solche Unterstützung angewiesen und freuen uns an der Stelle wirklich sehr. Und danach ist auch ein SEO-Stammtisch in Darmstadt im Waben. Wer vorbeikommen will, wir freuen uns auf jeden, der da ist. So viel in Eigenwerbung. Jetzt wollen wir unseren heutigen Gast vorstellen. Der Gast ist Mirko Peters und vielleicht sagst du kurz drei Worte zu dir selber, Mirko.
Ich bin Mirko Peters, wie du schon gesagt hast. Ich arbeite bei der WBS Training AG und bin dafür das Online-Marketing zuständig, zum Teil auch fürs Projektmanagement, was so ein bisschen in den Offline-Bereich noch mit reingeht. Und ja, bin auch schon länger online unterwegs, habe unter anderem mal für den WDR gearbeitet und für Wubi und ein paar kleinere Portale, also nicht ganz so groß wie die Telekom, noch nicht. Ja. Denke mal, das wird heute ein spannender Tag oder Abend, muss man ja schon sagen.
Das stimmt, ja. Ja, wir nehmen immer abends auf, das weiß man da draußen ja auch nicht so ganz, aber wir nehmen immer abends auf. Vielleicht noch zwei Worte zu deiner Firma, ist ja vielleicht nicht jedem bekannt und der hier schon Gast ist, sollte auch die Möglichkeit haben, seine Firma kurz zu präsentieren.
Also die WBS Training AG ist erstmal Weiterbildungsträger mit einem großen Teil von der geförderten Weiterbildung. Viel im SAP-Bereich, IT-Bereich, aber auch andere Bereiche wie Kommunikation, Train the Trainer. Dann gibt es noch die WBS Akademie, die ist quasi gerade in Gründung. Das wird der Bereich für die offenen und für die Firmengeschäfte, also wo man mehr auf den Vertrieb achten muss. Wir haben noch Active for Jobs, das ist eine Jobvermittlung und noch angegliedert ist noch ein Seminarhotel hier in Berlin, das Bioessentis Hotel. Das sind so die großen Kernbereiche unserer Firma.
Das ist ja eine ganze Menge erstmal so, auch schon fast ein ganzes lustiges Potpourri an Themen, die da abgedeckt werden. Und deine konkrete Aufgabe?
meine konkrete Aufgabe ist halt, dass ich habe erstmal quasi das komplette Online-Marketing bekommen, haben natürlich, bei uns ist natürlich relativ viel jetzt, da wir gerade eingestiegen sind, habe ich halt einmal die Aufgabe der Agentursteuerung. Also wir machen sehr viel extern, also heißt, die komplette Webseite wird extern entwickelt, wir haben SEO-Agenturen, die extern sind, wir haben Werbeagenturen, die extern sind, mit denen zu kommunizieren und auch wirklich die Qualität zu prüfen. Dann natürlich die internen Reportings für Standortanalysen, also wie entwickelt sich der Markt gerade in Hamburg online, und mit Google Trends und ähnlichen Tools kann man ja auch ganz ein bisschen was auf dem Offline-Bereich auch Rückschlüsse ziehen. Das hilft da ja auch sehr gut. Das ist so noch ein Teil und die Konzeption interner Schulungen.
Das stimmt. Also Entschuldigung, das mit dem Google Trends ist natürlich echt ein Riesenthema. Mich wundert es eh, dass das in dieser Medienresonanzanalyse noch so wenig verwendet wird. Und wo bist du organisatorisch aufgehängt?
In der Marketingabteilung. Da habe ich, muss ich sagen, großes, großes Glück.
Und dein Aufgabenfeld ist wirklich das komplette 360 Grad Online-Marketing plus angrenzende Bereiche.
Genau.
Das ist ja auch richtig, da bist du ein richtiger Allrounder also.
Genau, also es ist schon, es gibt natürlich, wie gesagt, große Teile, die wie das Link-Building haben wir ausgelagert, weil es einfach, weil wir da nicht das Glück haben, dass es bei uns automatisch geht. Das sind halt einfach auch die zeitaufwendigen Sachen, mussten wir halt wirklich auslagern. Aber so die größten Teile sind dann noch ja, bei mir verankert. Wir haben noch Online-PR, noch eine Mitarbeiterin und noch jemanden, den Herrn Schulze, ein guter Kollege von mir, der kümmert sich so um die technischen Sachen.
Das ist doch immerhin schon mal etwas. Also so ein kleines Team macht immer irgendwie Sinn. Und jetzt, was waren so deine größten Erfolge, gerade im Bereich Online-Marketing? Muss das nicht zwingend SEO sein?
Also das hier bei uns in der Firma natürlich die das Aussetzen von internen Schulungen halte ich sehr für sehr wichtig, einfach um Leuten, die noch gar nicht so mit diesem Thema konfirm sind, zu zeigen, das ist ein super Vertriebskanal und ihr könnt das auch für andere Sachen nutzen, ihr könnt es dafür nutzen, Analysen zu machen, ihr könnt es dafür nutzen, also nicht nur, um sich irgendwelche komischen Filme anzugucken, sondern wenn eine konkrete Frage ist und wenn man da dieses Feedback bekommt und die Leute macht es wirklich Spaß, das finde ich immer eine super Sache.
Das stimmt. Also ich glaube, wenn man das nicht über Schulung irgendwie die Mitarbeiter mitnimmt, dann skaliert das Ganze intern auch nicht so wirklich sauber. Mhm. Und ich meine, Christopher, sorry, wenn ich dich mal kurz anspreche an der Stelle, aber ich meine, du machst ja bei uns auch diese ganzen Einführungsschulungen für die neuen Redakteure.
Genau. Also halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt. Vor allem ist es immer interessant, mit wem man es zu tun hat. Also ein Redakteur muss man komplett anders ansprechen als ein Techniker, was dann auch immer eine Herausforderung ist.
Das ist wohl wahr. Aber Spaß, Mirko, macht's dir. Klingt auch
schon. Auf jeden Fall. Es ist also eine super Herausforderung. Man kann natürlich dadurch, dass man, dass es ein ganz neuer Bereich ist in der Firma, hat man natürlich noch viele Möglichkeiten, was auszuprobieren. Und wir haben auch dieses Nipselt. Ist eine Abkürzung. Quasi kurz, wir machen keine Fehler, sondern machen nur Fortschritte. Also das ist halt auch so eine Einstellung in der Firma, die halt einfach super ist. Also wenn man mal ein bisschen Budget vielleicht viel investiert hat, wird man da, finde ich, direkt den Kopf kleiner gemacht. Zumindest dann nicht, wenn man was draus gelernt hat.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, es irgendwie frei nach Jeff Jarvis, der irgendwie meinte, macht Fehler, aber macht sie schnell.
Genau.
Ist, glaube ich, auch der richtige Weg an der Stelle. Nee, das ist sehr schön. Dein Hauptsteckenpferd ist ja auch relativ stark, haben wir es schon vorher ausgetauscht, das Thema Qualitätssicherung. Dazu werden wir uns dann ja gleich nachher relativ ausführlich unterhalten. Ich denke mir auch ein sehr wichtiges Thema. Immer etwas langweilig und anstrengend empfunden, aber extrem wichtig, wenn man dauerhaft erfolgreich sein will.
Denke ich auch.
Genau. Und kurz bevor wir einsteigen, wollen wir noch ganz schnell unseren Rückblick durch diese Blogosphäre machen. Das ist ja immer so dieses Internet, also für uns aus der Telekom ja immer so ein ganz fremdkörpiges Ding. Aber da wurde wieder viel geschrieben. Und ich denke, eins, was jetzt wirklich groß behandelt worden ist, ist ja dieses neue Google-Design. Und da gibt es bei Explido einen wirklich sehr schönen Artikel, der schon aufmacht mit einem Tweet von Stefan Fischerländer. An der Stelle, Stefan, schöne Grüße. Ich muss ja versuchen, den Marcel ein bisschen zu ersetzen, der sonst immer alle grüßt. Und der ganz klar gesagt hat, was ist das für ein komisches Layout. Ging ja auch so. Aber die haben hier bei Explido über diverse Eye-Tracking versucht festzustellen, wie gut das ankommt und haben festgestellt, dass wohl die Aufmerksamkeit jetzt definitiv besser verteilt geteilt ist. Und kam daher zu dem Schluss, dass das wohl im Großen und Ganzen besser funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass es besser funktioniert. Sonst hätte Google es nicht getan, aber es sieht halt trotzdem scheiße aus. Und dazu gibt es auch einen sehr schönen Post, und zwar bei Just Around the Search. Das ist ein Blog von Sonja Quirnbach, eine Kollegin, die sozusagen parallel, wenn wir SEO sind, macht sie bei uns die internen Suchen, also sozusagen unser Counterpart. Und sie hat da alles Mögliche zusammengesucht aus einer aus Facebook-Kommentaren heraus. Und das ist wirklich auch sehr schön, wo dann halt wirklich viele, die meisten haben doch gesagt, es sieht irgendwie nervig aus, diese Sidebar etc. pp. Und für mich war halt auch immer dieses super easy von Google der Step, das es irgendwie schön gemacht hat. Und ich fand das ganze Bing schon zu nervig. Kam bei den Nutzern wohl auch nicht so wahnsinnig gut an und viele fühlten sich auch schlicht und ergreifend etwas überfordert. Aber wie gesagt, wenn es am Ende doch funktioniert und man kann ja Sachen hässlich finden, nutze trotzdem intensiver, ist halt so das Absurdum des Lebens, hat dann Google am Ende wohl doch recht. Wir werden es sehen. Wie ist eure Meinung? Wie gefällt es Mirko dir?
Also ich finde es auch, es sieht komisch aus, aber nutzen tue ich es auch schon, muss ich zugeben. Auch wenn es mir ein bisschen peinlich ist, weil ich eigentlich gesagt habe, wenn sie das machen, dann suche ich mir eine andere Suchmaschine. Also hat mir so ein paar Screenshots schon bei Above and Behind gezeigt in Irland. Und da war ich auch schon nicht so begeistert, aber naja, man nutzt es.
Es gibt ja auch kaum Alternativen. Also ich meine, wer will schon bingen? Christopher, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich sehe es teils. Auf der einen Seite, wie gesagt, das Design fällt mir auch nicht so. Es wirkt bis von der Professionalität her ein bisschen mehr so ins Spielerische gegangen. Was mir aber persönlich ganz gut fällt, ist auf alle Fälle auf der linken Seite, dass dort, je nachdem, was man sucht, nochmal so eine Art angepasstes Menü angezeigt wird, weil doch die meisten Leute oben gerade die Tabs, Bilder, Videos und News irgendwie überhaupt nicht klicken und mal darauf aufmerksam werden.
Das stimmt, da hast du recht. Also das wissen wir aus unseren eigenen Suchen, diese oberen Links werden echt ignoriert. Liegen halt auch nicht im Fokus. Genau, nee, dann sind wir mit dem Thema ja durch. Dann haben wir ja eins auch etwas, was die Blogosphäre sehr stark betroffen hat und beschäftigt hat, ist das Thema Mayday-Update. Ob das die Frage ist, ob es dann auch ein Hilferuf war an der Stelle, so Mayday. Aber okay, Thema ist hier, es sind wohl im Longtail-Bereich diverse Rankings verloren gegangen und vor allem bei so 4-5-Wort-Suchanfragen. Und den besten Beitrag zu dem Thema habe ich eigentlich, der das ganz gut zusammenfasst, was es da an Ideen gab, was da hinten dran steckt, bei Pixelfolk gefunden. Gibt es dann auch den Link in den Shownotes, wer jetzt das nicht kennt. Ich habe mir den Blog aber auch gleich mal abonniert, ich kannte den vorher nämlich auch nicht und wer sowas Schönes schreibt, kommt natürlich in meinen Reader. Und er hat gesagt, okay, es gibt hier vier Hauptthesen. Das eine ist Bevorzugung oder Linkbewertung, wo es einfach darum geht, von wegen des Authority-Seiten, ähnlich wie es beim Brand-Update wäre, nochmal gestärkt worden sind. Wer weiß es. Das andere Thema wäre das Thema Indexierung. Da hat er auf Van Fishkin verwiesen und auch da muss ich sagen, ja, wer weiß es. Dann das Thema Absprungrate wurde von SEO United aufgegriffen. Da muss ich sagen, klang im ersten Step sehr gut, was die Kollegen da geschrieben haben, aber ich glaube, am Ende vom Tag hakt es einfach, weil die Absprungrate doch ein bisschen, wie soll ich sagen, fuzzy ist als Kriterium an der Stelle, weil wenn ich mein Informationsbedürfnis gestillt habe, ist es normal, dass ich auch wieder gehe. Kann auch ein positives Signal sein. Der ist so eine zweitrangige Sache. Am besten gefällt mir das Thema Phrase Matching. Da verweisen die Kollegen auf ein entsprechendes Patent und es wurde im Webmaster World Forum relativ stark diskutiert und da geht es einfach darum, dass man versucht, eine Phrase schon als einen eigenen, wie so eine Art eigenen Term zu indexieren, was natürlich dazu führt, dass man den Index exorbitant aufbläst, weil wo ich halt vorher irgendwie 200.000, 300.000 Terme hatte, pro Sprache oder so, habe ich auf einen Schlag auf einmal, also das ist ja wie so ein Engramme, also das heißt, das erste und zweite Wort wird zu einer Phrase gemacht, das zweite und das dritte Wort wird zu einer Phrase und so weiter. Und je nachdem, wie man das aufbläst, hat man da ruckzuck sehr viel im Index und auch im Matching. Und es könnte sein, dass es vielleicht jetzt teilweise eingeführt worden ist, weil sie durch Kaffein vielleicht ein bisschen mehr Lücke drin hatten. Klang für mich von allem noch am plausibelsten. unsere eigene Erfahrung. Christopher, korrigiere mich, ich bin nicht immer ganz eng in unseren Zahlen drin. Peinlich. Wir haben eigentlich überhaupt nichts gesehen. Also, ja.
Oder? Also signifikant ist mir auch nicht wirklich was aufgefallen, dass wir im Longtail-Bereich was verloren hätten.
Genau, also in der Hinsicht gesehen könnte es auch ein Authority-Problem-Thema sein, weil, wobei wir haben aber auch nichts gewonnen. Also es hat uns einfach komplett neutral.
Also ich hab den Eindruck gehabt, dass es, also bei uns ist wirklich alles, was Keywords normal kurz sind, ist wirklich schlagartig gestiegen. Jetzt mal von der Sistrix-Toolbox, aber im Longtail auch gut 40% verloren. Also das ist natürlich schon irgendwo, wo man sich fragt, aber es ist jetzt für uns nicht wirklich schlimm, da wir über Keywörter wie Weiterbildung wesentlich mehr bekommen als über Anfahrtskizze, Dortmund, irgendwas. Also das ist vielleicht, also ich finde es gar nicht so schlimm, dass das zum Teil da Sachen raus sind. Aber wenn ich jetzt wieder suche und mit in URL suche, also dann finde ich aber auch noch die alten Sachen. Also ich habe dann fast schon das Gefühl, dass er da auf ein anderes Datencenter zugreift oder keine Ahnung.
Also ja, ihr seht da definitiv was. Ist ja immerhin auch was. Also wie gesagt, wir mit unseren ganzen Portalen, T-Online, allen Nodes, haben da echt nichts von gesehen. Auch die Traffic-Menge hat sich nicht verändert an der Stelle, die wir in Summe bekommen haben. Ist natürlich lustig, dass man bei euch dann doch was sieht an der Stelle. Bleibt mysteriös.
Eins der großen Google-Rätsel.
Ja, wir warten mal, ob es irgendwann einer löst für uns. Dann hatten wir das Thema ganz kurz von unserem Techer, von Markus Walter, der kurz geschrieben hat zu dem Thema ein Mini-Update bei den Videotrailern mit so einem Link. Jetzt, wenn ich so ein Video in der Google-Suchergebnisseite habe, ist jetzt unten so ein kleiner Video-Link drin und dann kommt man auf eine Seite von Google Videosuche mit Related und dann halt eben alles, was dazu related ist. Natürlich fällt ihm das auf, weil ich meine, mit Sat1 Pro 7, wo er da unterwegs ist, hat er natürlich auch viel Videoinhalt. Ich glaube, wir haben das bei uns noch nicht so großartig gesehen. Wir haben aber auch nicht so wahnsinnig viel Videoinhalt, außer bei 3min, aber ich weiß nicht, ob die da so viele Themen drin haben. Christoph, haben wir da irgendwas gesehen von? Nee, gell?
Nee, also ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen.
Also muss man wahrscheinlich auch groß sein, damit sowas gemacht wird. Finde ich aber trotzdem sehr interessant und sollte man sich vielleicht auch mal anschauen, gerade wenn man mit diesem Videothema was zu tun hat. Habt ihr Videos draußen?
Wir haben momentan eins, aber es wäre natürlich interessant, das mal für die ganzen Produktbereiche oder wirklich intensiver irgendwann zu machen. Muss man natürlich die Zeit für finden, weil der große Vorteil im Video, den sieht man natürlich, dass die Leute länger auf der Webseite bleiben. Und man kann auch so ganz anders Sachen vermitteln. Also ich glaube, dass das Videothema ein super wichtiges Thema auch für Google in Zukunft sein wird.
Glaube ich auch. Ich meine, vor allem sieht natürlich auch das Snippet viel schöner aus, wenn man noch das Video hat mit diesem Play-Button, der ja eigentlich nur gefaked ist, aber man hat ja schon Lust drauf zu drücken. Das animiert einen ja schon irgendwie. Man ist ja fast gezwungen, es zu tun.
Ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Beim WDR hatten wir eine Suchmaschine, die hat die Inhalte aus den Videos als Text ausgelegt und die quasi als XML-Datei hinter das Video gelegt. Das war auch ich glaube, solche Technologien, weiß nicht, wie weit Google da ist mit Spracherkennung, aber ich glaube, sowas könnte sehr interessant sein, da diese Entwicklung weiter zu beobachten.
Das stimmt, das sind auch Technologien, die sind schon lange im Einsatz, das ist ja gar nichts Neues. Ich denke, auch Google hat die da, ist halt bloß ein riesen Rechenaufwand. Also wir hatten bei uns im Rahmen des Studiums da einen Test gefahren und die Rechenaufwände sind natürlich immens, weil man muss natürlich das ganze Video durchparsen, Speech to Text machen. Und das zweite ist, dass zum Beispiel, wir haben das als Test gemacht bei Nachrichten, die wir so versucht haben, inhaltlich zu erschließen. Und das Problem ist, dass oft das Bild, was man sieht, nicht besprochen wird von den Nachrichtenleuten. Also, wenn man dann später irgendwann sucht, ich bräuchte jetzt mal einen Flugzeugträger, der vorbeifährt, dann wird das nicht gesagt, wenn man es auf dem Bild sieht, weil die sagen dann hier, Bush besucht seine Truppen. Das war halt damals das Beispiel, wo noch Bush da war, also das ist ganz lange her und ich glaube, das war noch der Alte oder so. Aber war einfach das Thema, das sieht man ja, also wird es nicht gesagt. Ja. Und also da gibt es ganz interessante Geschichten. Ich denke, bei Schulungsvideos ist was anderes, da redet man ja von dem, was man auf dem Screen sieht. Bei Nachrichten ist es ein recht tricky Problem. Dass, wie gesagt, das Bild ja mit zur Information gehört und deswegen gar nicht großartig erzählt wird, was man darauf sieht. weil man sieht es ja.
Es muss dann quasi bei links der Alttext sein, oder?
Genau. genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben dann das, und zwar bei den Internetkapitänen, die haben einen sehr interessanten Test gemacht, wie sich denn Satzzeichen auswirken und ob die gleich interpretiert werden. Da geht es die Frage, werden die als Trenner wahrgenommen oder werden die einfach als Leerzeichen, also okay, wäre dann ja der Trenner, oder werden die einfach entfernt, die Wörter zusammengeklebt, oder werden die mit indexiert? Ist eine sehr interessante Frage. Ist natürlich auch eher ein sehr longtailiges Thema, weil bei Einwortanfragen gibt es kein Wort Trenner. Ergibt sich aus der Sache. Aber ist trotzdem eine sehr spannende Geschichte und für jemanden, der eigentlich aus der Suchtechnologie herauskommt, auch mal sehr spannend, weil wir wissen das auch bei uns intern, ist immer sehr lustig, was nehmen wir eigentlich als Tokenizer, um halt einfach die Tokens bzw. die einzelnen Themen, die ich versuche zu indexieren, auch als Worttrenner reinzunehmen. Und auch wenn wir intern Metadaten miteinander matchen, ist es auch mal wieder gerne ein Problem. Wie geht man damit um? Also so Normalisierungstabellen oder so etwas hat man da halt auch immer. Christopher, kannst du ja ein Lied von singen, wenn man da irgendwie versucht, was in den Editor reinzufeeden.
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, bestimmt. Weil es ja auch noch Sonderzeichen gibt, die anderweitig verwendet werden, da muss man echt aufpassen.
Definitiv. Mirko, beschäftigt ihr euch sehr so kleinteilig mit den Themen?
Nee, also das ist zurzeit einfach nicht drin. Also man liest natürlich in den Blogs immer mal mit und schaut sich die Tests an. Aber es gibt momentan wesentlich wichtigere Themen. Also wo wir halt schon aktiv sind, ist zu gucken oder diese Überzeugungsarbeit zu leisten, dass im Web doch anders gesucht und kommuniziert wird, als man es in der Werbeanzeige macht. Da schauen wir schon. Aber natürlich jetzt wirklich auf Satzzeichen zu achten, ich glaube, das ist dann so wirklich Königsklasse.
Genau. Oder was für den ruhigen Sommer.
Genau.
Genau, dann habe ich noch einen wirklich sehr schönen Artikel, und zwar eigentlich sogar eine Artikelreihe. Ich nehme jetzt den letzten, den Rest kann man dann finden, und zwar auf Seokratie. Der Blog von Julian Zicki, an der Stelle schönen Gruß Julian. Wir müssen mal wieder irgendwie ein Bier zusammen trinken. Zieh doch mal von München, weißt du, in die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Weißt du, da, Julian, überlegst du mal, dann können wir auch mehr zusammen machen. Aber da das Thema Google Penalties Teil 3, der Post ist an sich erstmal sehr interessant, wie eigentlich fast alle seine Posts. Er hat aber vor allem das absolut schönste Schinkenbild ever, was ich je gesehen habe. Und was ich bei ihm eigentlich an dem Post ganz besonders finde, ist sein Absatz, der da heißt Kleine Pause, wo er sich ein bisschen darüber aufregt, ich glaube sogar ein bisschen viel, dass im Moment so die deutsche Blogger-Szene im SEO-Bereich eher schweigt und nicht so arg vieles rumkommt. Er hat extra gesagt, wir als Wake4SEO-Team machen ja noch das eine oder andere. An der Stelle vielen Dank dafür. Wir geben uns Mühe. Es geht im Arbeitsalltag nicht so ganz einfach. Nebenher noch zu bloggen. Man will auch nicht die 18. Aufwärmung einer News raushauen. Aber er hat im Großen und Ganzen an der Stelle recht. Er hat bloß noch ein paar vergessen. Auch so ein Hans Kronberg, wenn der mal was schreibt, lese ich es immer sehr gerne. Mir sind allerdings auch mir persönlich die Leute lieber, die weniger blocken, dafür aber dann ab und zu mal was richtig Gutes, weil die, da hat er auch wiederum recht, in den USA schreiben halt auch viele Agenturen wirklich gute Sachen. Im Moment macht es in Deutschland eigentlich fast nur noch die Internet-Kapitäne, wobei ich glaube, diese, jetzt habe ich den Namen vergessen, Ranking-Check mit ihrem Webmaster Sunday, bitte korrigiert mich, Kollegen, dann später in den Kommentaren, wenn ich es falsch gesagt habe, machen auch noch ganz nette Sachen, aber es ist schon ruhig in der deutschen Blogosphäre ansonsten. Wie nehmt ihr das wahr?
Also sehe ich auch so. Ich hatte auch früher das Gefühl, dass es früher wesentlich mehr war, aber ich glaube, die Qualität ist wirklich gestiegen. Also so Beiträge, auch jetzt von Johannes Beuys, Die sind einfach super. Also da bin ich vollkommen zufrieden. Also ich lese lieber 3 gute als 20 schlechte Artikel. Habe ich erstmal Zeit gespart und habe auch bestimmt mehr gelernt. Also ich finde es okay. Also ich finde, es gab so viele Leute, die dafür gibt es jetzt Twitter. Also ich glaube, das ist alles, dass die Leute sich wiederholen, das machen die jetzt bei Twitter und da kann man das Thema einfach ausblenden. SEO, alles, was wo SEO drinsteht, bei Twitter einfach nicht sich angucken und dann hat man diese Wiederholungen von Themen aufwärmen. Also es ist ja einmal dasselbe gewesen. Also es ist vielleicht weniger geworden, aber es ist qualitativ hochwertiger geworden.
Das stimmt. Ja, Christopher?
Kann ich auch nur bestätigen, muss sagen, jetzt wo auch die ersten wirklich mal sinnvollen Fachbücher auf den Markt kommen, sind halt die viele Grundlagendiskussionen einfach weggefallen. Man hat einmal jemand was gepostet, da gibt es einen Retweet für alle, die es interessiert, oder ein kurzer Eintrag noch ins Facebook. Das hat wirklich abgenommen, aber auch, ich kann auch nur bestätigen, dass ich dann doch eher auf die Blogs zurückgreife, wo dann mal lieber nur eins oder zwei Beiträge die Woche kommen, die dann aber wirklich deutlich besser sind. Also wie der Johannes dann auch mal eine tiefere Analyse in seine Sistrix-Daten gibt, das ist dann durchaus mal super spannend.
Ja, dann auch mal schöne Grüße an Johannes.
Genau, an der Stelle. Das muss schon sein. Genau. Deswegen an der Stelle, wer Zeit hat und Sinnvolles posten sollte, soll dies bitte tun. Julian ist da wirklich ganz vorne dabei und Julian manchmal einfach ein bisschen das Leben Leben sein lassen und sich nicht so sehr über die anderen Leute ärgern. Hilft auch weiter. Dann haben wir etwas, und zwar geht es hier auf einen meiner absoluten Lieblingsblogs, wenn es darum geht, komplizierte Posts zu lesen, die man viermal lesen muss, bis man sie verstanden hat. Danach aber auch immer schlauer ist, das ist SEO by the Sea. Und da geht es hier um das Thema Google Defines Semantic Closeness as a Ranking Signal. Klingt schon mal unwahrscheinlich semantisch. Und geht eigentlich hier dabei, dass Google versucht, die Struktur Informationen mit einzubeziehen. Die haben hier in ihrem Patent so eine kleine Abbildung. Da steht dann auch oben, ich mache es jetzt mal auf Deutsch, Fakten zum Saturn. Und dann steht dann da als Aufzählung, wie lange er einmal braucht, um die Sonne zu, um die Sonne zu kreisen, wie groß seine, wie lange er braucht, um einmal um sich selber zu kreisen, was seine Masse ist, was sein Volumen ist und die Distanz zur Sonne. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn man die Begriffe einfach nur, also so geht ja eigentlich ein Indexer vor, der nimmt das HTML-Dokument, schmeißt alles HTML raus, hat dann Plain Text, geht mit dem Tokenizer drüber, legt es in die einzelnen Tokens oder Terme, die er indexiert, und dann hat er halt als nah beieinander, wenn man so eine Proximity-Analyse fährt, dass dann da steht Saturn Facts und dann halt eben One Orbit auf Sun, dass er sagen kann, okay, das ist eine Informationseinheit. Es geht darum, wie lange braucht der Saturn um die Sonne. Aber die zweiten und dritten und vierten Aufzählungspunkten, da steht nirgendwo Saturn dabei. Dementsprechend stehen die dann relativ weit weg vom Saturn. Also die Wörter sind dann, haben eine hohe Distanz in dem Dokument zu Saturn und man weiß dann gar nicht mehr, dass hier zum Beispiel auch die Distanz vom Sun sich auf den Saturn bezieht. Wenn man aber erkennt, dass es eine Aufzählung ist mit einer Überschrift, dann kann man das zuordnen und intern im Index sagen, hier geht es um Saturn Umlaufzeit, Saturn Rotation, Saturn Distanz zur Sonne, ohne dass man es hinschreiben muss. Und das ist an sich ein sehr schönes Patent und zeigt übrigens auch ein Problem auf, was man sehr oft hat, wenn man sich Seiten anschaut und denkt, ja, ist schön geschrieben, aber man muss sich manchmal das HTML wegdenken und gucken, wie stehen die Begriffe im Quelltext zusammen. Wir hatten da bei uns ein wirklich sehr schönes Beispiel, dass bei Videoload-Teaser-Seiten hatten wir immer den Term bzw. die Zwei-Wort-Kombination, die am meisten drin vorkam, war mehr Preis. Jetzt fragt man sich, ist das verkaufsfördernd? Vielleicht nicht ganz. Aber warum ist das so? Weil optisch ist es nicht so. Das Problem war, die Teaser haben aufgehört und haben mit dem berühmten Mehr-Link aufgehört. Dann war halt die Table zu, die nächste Table wurde aufgemacht, ging wieder oben links los und dann stand dann Preis 4,30 Euro oder irgendwas auch immer. Das heißt, optisch hatten die beiden Wörter miteinander gar nichts zu tun. Aber im Quelltext standen sie halt direkt nebeneinander. Und wenn man natürlich jetzt das HTML mit berücksichtigt, erkennt man, aha, hier geht eine neue Informationschunk los, die beiden Wörter sind nicht. Also sie sind nur, wenn ich HTML entferne, direkt nebeneinander, aber nicht in echt. Und das ist natürlich, wenn so etwas mal in die Indexierung einfließt, eine sehr spannende Geschichte, dass man eben genauer detektieren kann, um was geht es da eigentlich. Also interessantes Patent, einfach mal durchlesen. Wie gesagt, nach SEO bei SEC ist man immer schlauer, wenn man nicht in Braindead gestorben ist.
Jetzt schon mal.
Sorry.
Vielleicht schon mal vorsorglich jetzt schon mal Top-Listen erstellen.
Schon mal Link.
Genau, auf jeden Fall. Lest ihr beide den Blog? Kennt ihr den?
Den kenne ich nicht, nee.
Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber wie gesagt, ist ein interessanter Post und ist jetzt auch in meiner Blog-Roll drin.
Definitiv, sollte man wirklich lesen. Aber ansonsten, Mirko, setzt ihr euch ein bisschen auseinander, was aufgrund eures HTML-Templates eng beieinander steht, aber eigentlich gar keinen semantischen Zusammenhang hat, oder geht ihr einfach drüber?
Das machen wir auf jeden Fall. Also es ist natürlich oft halt dieser Kampf, wie bringe ich Print und Online miteinander ein. Es gibt ja auch Leute, die sagen, die drei Wörter vor und die drei Wörter hinter einem Link zum Beispiel zählen mit rein in das Ranking. Ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt, weil es einfach, wenn man sich mal so die ganzen Patente anguckt, die Google angeblich hat oder andere Suchmaschinen, wenn die das alles berechnen wollen, weiß ich nicht, wie dann da wirklich der Energieaufwand einfach für eine Suche und für die Berechnung ist. Das muss man ja auch mal sagen, dass wir, weiß ich nicht, wie viele Billiarden, Terabyte an Daten haben, und wenn Google die alle auswerten will, was das für eine Rechenleistung ist, und die kostet auch. Deswegen, also wir gucken natürlich schon, dass wir schauen, dass das Suchbegriffe, dass wir zum Beispiel CAD-Weiterbildung zusammenstehen haben, auch wenn die meisten, wenn CAD, weiß ich nicht, Weiterbildung in CAD vielleicht schöner wäre, weil aber mehr Leute CAD-Weiterbildung suchen, schauen wir schon, dass wir das dann so umschreiben.
Macht Sinn. Ich kann nur sagen, also wie gesagt, wir bauen ja auch, oder haben auch Suchen gebaut, im Moment bin ich im Team ja nicht mehr. Das Thema ist, wenn man so etwas macht, zum Beispiel, wenn man, oder so, fangen wir mal so an, Google hätte irgendwann sich entschieden, ich nehme nur den Anchor-Text mit. Und irgendwann sagt, speichere den dann in meinem Anchor-Server als entsprechendes Signal ab. Und ich sage irgendwann, ich möchte auch die Texte davor und danach haben und möchte die aber irgendwie vielleicht nur halb so stark gewichten wie den Anchor-Text oder whatever. Dann muss ich danach alle Dokumente, die ich jemals indexiert habe, einfach noch einmal nachprozessieren. Also einfach, klingt bei 20 Milliarden Dokumenten, ist das viel. Aber wenn man das auf der Index-Seite macht, ist es kein Aufwand auf der Query-Seite. Aber man muss halt einmal den kompletten Index neu prozessieren. Deswegen kann man sowas nicht unbedingt on the fly machen, aber wenn man es mal gemacht hat, schlägt es nicht mehr auf der Suchseite als Rechenaufwand nieder, weil ich habe die Information im Index liegen.
Ja, das stimmt.
Das ist wie wenn du versuchst, Synonyme mit zuzuordnen. Wenn du sagst, ich mache eine Query, wie zum Beispiel Golf oder Auto, und sage, ich möchte auch noch gleichzeitig nach Kfz suchen und mache das in der Query, dann habe ich doppelt so viel Aufwand, also nicht wirklich, aber es ist wesentlich mehr Aufwand, als wenn ich nur nach Auto suche. Schreibe ich aber im Index schon rein, Auto ist gleich Kfz, und indexiere das gleichzeitig mit und schreibe das mit an das Dokument dran beim Indexieren, dann habe ich den Aufwand auf der Indexseite und die Suchanfrage ist nicht mehr aufwendiger. Also das ist immer so den Trade-off, den man machen muss an der Stelle. Aber der Index wird halt größer, also ich meine, ich brauche halt mehr Platten, aber die kosten ja nichts mehr, und ich glaube, bei Google gar nichts mehr.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen bei den Mengen. Also ich kann mir schon, dass es einen Zusammenhang zum Content gibt, das auf jeden Fall. Also da bin ich auch überzeugt von. Aber ich glaube schon, dass Google schon gut gewichten kann und sagt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf einer Seite bin, die sich zu 90% mit Badeklamotten beschäftigt, und da ist dann ein Link auf eine Weiterbildung, würde jetzt für Google bestimmt komisch aussehen. Also ich glaube, dass sie es schon mitbekommen, selbst wenn der Text noch einigermaßen passend ist. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ja, also ich glaube, es ist eine ganz, ganz gute Sache. Also ich glaube, es funktioniert so. Aber nicht wirklich, dass Google guckt, ich gucke jetzt drei Wörter weiter, ist noch 75%, und vier Wörter weiter sind dann noch. Ich glaube, das ist zu aufwendig. Also ich glaube, dass das geht nicht.
Nee, wird auch relativ dämlich irgendwann. Ich meine, viele Links sind ja auch irgendwie eng beieinander und stehen auch in irgendwelchen Whatevers.
Also weil ich auch nicht glaube, dass Google, weil man würde ja wirklich nur noch auf Inhalte wirklich optimieren. Und ich glaube, Google möchte ja gerne vernünftige Texte, also Sachen, die man auch lesen möchte, und nicht reine Suchmaschinentexte vorgesetzt bekommen. Also ich glaube, das will Google ja nicht erreichen, dass man nur noch für Suchmaschinen schreibt, sondern dass man wirklich für die Menschen schreibt. Und ich glaube, das ist so ein ganz schmaler Grat, den man dann gehen würde.
Das stimmt, da hast du absolut recht, das sehe ich auch so. Genau. Kommen wir zu unserem letzten Hinweis für heute. Und zwar ist das bei, oh mein Gott, wie spricht man das aus? Huamaseo-Blog, whatever. Link kommt rein, braucht sich keiner zu merken. Ist aber auch ein sehr guter Blog, und da geht es einfach um das Thema, kann man Keyword-Research-Tools eigentlich glauben? Und er hat einfach da relativ kritisch über die Keyword-Tools geschrieben, kann ich nur dringend an der Stelle empfehlen. und hat dann später auch nochmal kurz auf ein paar Fallstricke hingewiesen. Und eins, das ist der gängige, den kennen wir selber relativ gut, ist, dass viele Keyword-Datenbanken da draußen natürlich die Keywords sozusagen mitschneiden. Was sie natürlich nicht sehen, ist, ob Leute klicken oder nicht. Und das Schöne ist, dann haben Keyword-Datenbanken relativ oft Bots drin. Also, weil irgendjemand möchte natürlich wissen, wie er zu Kredit rankt, und dann sucht er das natürlich mit einem Bot, und weil er natürlich nervig ist, gleich 4000 Mal am Tag, dann habe ich 4000 Queries drauf, und der Nächste denkt dann, wow, was ein riesen Suchvolumen, darauf muss ich optimieren. Und schon optimieren sich die Freunde auf den Bot von einem Konkurrenten, super, aber nicht auf den Menschen. Und diese Sachen eben rausrechnen zu können, ist schon eine sehr wichtige Sache. Und ich persönlich sage jedem, der irgendwie sagt, ja, Keyword-Tools, whatever, sag, wenn du keine hast, nutz Google. Die Tools mittlerweile von Google sind so gut. Die haben zwar ein paar, ab und zu mal ein paar Ausreißer drin, die echt dämlich sind, aber die kann man durch Menschenverstand eigentlich schon sehen. Und der Rest von den Daten ist wirklich so gut, dass man da eigentlich kein zweites Tool mehr braucht. Mirko, nutzt du noch andere Tools außer die Google-Keyword-Tools?
Nee, also was wir halt viel nutzen, ist noch Trends, um zu schauen, wie ist die Entwicklung. Es gibt natürlich immer noch so was ganz gut finde ich von der Searchmetrics Suite, finde ich noch die Keyword-Analyse ganz gut, die ist noch ganz hilfreich, aber natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich finde, ich bin damit Google, glaube ich, ganz zufrieden. Wobei natürlich auch immer die Frage ist, wie hoch ist wirklich die Klickrate bei diesen Keywords. Also auch wenn ich mir jetzt die internen bei den Webmaster-Tools angucke, ich glaube, dass Google es auch nicht so hundertprozentig preisgeben möchte. Damit verdienen die immerhin ihr Geld. Ein bisschen Geheimniskrämerei.
Das stimmt. Christoph hat einen riesen Vorteil, dass wir bei uns nochmal ein eigenes Tool haben, wo wir unsere Suchen sozusagen mit tracken, und wir sind ja immerhin auch mit 2% Marktanteil, naja, aber immerhin, immerhin sind doch auch 7-stellige Suchanfragen am Tag, das heißt, das ist natürlich schon eine schöne Datenbasis, und da sehen wir auch sehr genau, was geklickt wird, und das ist natürlich dann eine Datenbasis, wo man halt auch genau diese Bots sauber erkennen kann. Also ich habe echt wir haben echt Suchanfragen drin, die kommen 1000, 2000 Mal am Tag rein, und da gibt es null Klicks. Und das sind dann auch lustigerweise oft so Suchanfragen mit einem Minus. Also Kreditversicherung Minus Vergleich. Also ein normaler Nutzer schreibt keinen Minus in seine Suchanfrage. Wer immer so etwas sieht in der Keyword-Datenbank, schmeißt es einfach weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das echt jemand sucht, Minus ist, liegt auf der Tastatur am Ende der Welt. Die Nutzer wollen schnell schreiben, macht keiner. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es einer echt gesucht hat, geht gen Null, einfach rausschmeißen. Ja. Genau. Damit sind wir damit eigentlich schon fertig und haben eine fantastische Überleitung, Mirko, zu deinem Thema, was du kurz vorstellen möchtest, oder auch lang, je nachdem, und zwar Qualität. Dann gehen wir nämlich mal von der Qualität von Keyword-Tools zur Qualitätssicherung im SEO-Bereich, gerade wann man externe Agenturen steuern muss, rüber. Und da würde ich sagen, übergebe ich es erstmal an dich.
Ja, super, danke. Also vielleicht, wie ich da, es bin einmal natürlich dadurch, dass wir als Firma uns der Business Excellence verschrieben haben. Also wir möchten irgendwann mal das, was Tempo für Taschentücher ist, möchten wir irgendwann mal für Weiterbildung sein. Aber auch, weil ich jetzt schon für mehrere Unternehmen gearbeitet habe. Und also ich habe mindestens einmal in der Woche eine Firma, die mich anruft, wir bieten SEO-Dienstleistungen an. Gut, denke ich mir einmal schon, es ist schon sehr merkwürdig, wenn jemand kommt und so eine Art von Vertrieb macht, dann noch jemanden, der wirklich keine Ahnung hat. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr da auch angerufen werdet, aber es ist eine ganz furchtbare Sache. Ist manchmal, wenn man Zeit hat, ist es ganz lustig. Wenn man weniger Zeit hat, ist man einfach nur genervt. Und da bin ich halt so ein bisschen auch zu diesem Thema gekommen, wie kann man denn im Bereich Online-Marketing, im SEO, wie kann man da mit den Agenturen zusammenarbeiten, dass man mehr Qualität hat. Es gibt halt so einmal so Sachen, die mir halt so auffallen, wenn ich in ein Unternehmen gehe, man wird halt rumgeführt, man lernt die Leute kennen, liegen denn da zum Beispiel von anderen Kunden Daten offen rum, dann würde ich schon denken, mit dem Datenschutz scheint es bei dieser Firma nicht ganz so weit zu sein. Und solche Sachen finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, zu gucken, wie entwickelt sich die Firma und wie entwickelt sich auch unsere Zusammenarbeit. Und da muss man halt auch gucken, dass man halt wirklich die Prozesse definiert, die dann auch ja, also nicht starr sind, aber die vielleicht immer noch mal nachgebessert werden. Und da, so bin ich halt so ein bisschen zu diesem Thema gekommen, weil ich einfach ein bisschen verärgert war über diese ganzen Angebote und auch, es auch schwer ist, eigentlich eine gute Agentur zu finden. Also wir sind jetzt ganz zufrieden mit denen, die wir haben, aber die Suche ist wirklich schwer. Und deswegen glaube ich, dass man vielleicht auch wirklich als Agentur hingehen sollte und gucken, ich zertifiziere mich extern und vielleicht nicht unbedingt bei einer Vereinigung, wo nur Agenturen drin sitzen, sondern vielleicht bei wirklich einer externen Agentur, die mich überprüft, meine Arbeit, und auch guckt, was können wir besser machen.
Das stimmt. Also ich muss, zum Glück hat es bei uns mit den Anschreiben stark nachgelassen. Wenn, dann sind es so echte Brüller. dann hört es ganz auf. Aber ansonsten hat es nachgelassen. Aber mein Blog hatte schon den lustigen Untertitel von wegen SEO jenseits von Agenturpräsentation, weil mir genau das auch auf die Nerven geht, diese ständige Standardthemen, ohne auf den Kunden einzugehen. Also wir machen SEO und SEO bedeutet, ihr werdet in Google gefunden, da sage ich immer, gähn, wir sind Kinders. Guckt euch meine Webseite an, wenn ihr was sagen habt, wo ich besser werden kann und Geld verdienen kann, seid ihr im Geschäft, wenn ihr mir was erzählt, was ich in den ersten, im Vorwort vom Website-Boosting lesen kann, dann, ja, dann lest bitte das Rest vom Buch und kommt danach wieder. Und das ist sozusagen genau auch den Zustand, den wir da haben. Aber es gibt, das muss man ganz ehrlich sagen, auch einige gute Agenturen da draußen, die machen aber auch so einen Scheiß nicht. Also die kommen genau problemorientiert auf jemanden zu, beziehungsweise die kommen überhaupt nicht auf einen zu, sondern die spricht man an, wenn man Probleme hat. Also die, mit denen wir bis jetzt her gearbeitet haben, das sind immer Agenturen gewesen, auf die wir zugekommen sind. Eine Agentur im SEO-Bereich, die Kunden sucht, ist mir von Natur aus suspekt.
Genau, also ich finde auch eine SEO-Agentur, gerade im SEO-Bereich, die AdWords-Anzeigen schaltet, finde ich auch schon ein bisschen suspekt, muss ich sagen. also ist das ist irgendwie komisch, also denke ich mir immer. Also
das stimmt. Ich muss aber auch sagen, und da hatte ich ihn mit Philipp vom Stülpnagel, Philipp, schönen Gruß an dieser Stelle, ein sehr nettes Gespräch auf der SEMSEO gehabt, der sich ja beim BVDW für diese Zertifizierung dort verantwortlich zeichnet. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgedrückt. Der auch gesagt hat, die suchen natürlich schon nach einer Möglichkeit, Kundenmeinungen mit in den Prozess reinzubekommen. Nur das Problem ist, man muss erstmal jemanden finden, der auch eine adäquate Rückmeldung geben kann. Aber das ist denen als Schwäche im Moment, dass Agenturen sich selber sozusagen zertifizieren, durchaus bewusst, und die arbeiten daran. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer ein Interessensverband auch ein denkbar, von Natur aus denkbar schlechte Organisation. Mir fällt aber auch persönlich keine Lösung ein.
Also es gibt ja mehrere Systeme, denen ich mich verschreiben kann, und dort gibt es auch Unternehmen, die wirklich solche Zertifizierungen machen. Ich würde jetzt sagen, gut, für Zwei-Mann-Unternehmen ist es vielleicht ein bisschen teuer, aber wenn ich jetzt eine größere Firma bin mit 200 Mitarbeitern, dann sollte ich mir so einen Luxus von externen Audits und Richtlinien, glaube ich, schon gönnen.
Ja, das stimmt. Also es gibt da schon so ein paar Themen zur Vertrauenserzeugung. Was mir persönlich immer sehr wichtig ist, ist ein ordentliches Reporting.
Genau, also ich finde da, dass gerade das Reporting muss ja auch irgendwie, das ist eigentlich, sagt aus, wie qualitativ ist denn Ihre Arbeit. Das ist ja immer das was, also gerade im Bereich SEO finde ich es schwer, einem das Produkt zu verkaufen. Ich habe 50 Links gesetzt, ja. Okay, er hat 50 Links gesetzt. Ich könnte mir die jetzt alle angucken und könnte jetzt sagen, okay, die sind so und so von der Qualität her. Deswegen finde ich gerade in dem Reporting hat die Agentur die Chance, ist die beste Möglichkeit, sich selbst darzustellen. Also ich würde sogar noch sagen, noch besser als in einem Meeting, weil das Reporting muss so sein, dass das einmal der Fachmann ein bisschen was damit anfangen kann, und meinetwegen, ich nehme 5 Blätter raus und gebe es weiter an die Führungsetage, und die sehen, ah ja, das und das und das, und vielleicht auch immer so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Also was wollen wir erreichen? Was sind die Kennzahlen, die wir erreicht haben? Was glauben wir, was wir erreichen können? Oder was ist unser Ziel zu erreichen? Ich glaube, solche Zielsetzungen sind auch ganz wichtig in diesem Bereich, gerade im Reportings. Das ist immer etwas, was ich mir zumindest wünsche.
Das stimmt. Und natürlich seinen Kunden klar kennen. Also jeder, der in so einem Konzern rumläuft, weiß, er macht dann viele Präsentationen. Bei uns sind die immer auch sehr shiny and glossy. Und je einfacher ich es habe, die Informationen eines Dienstleisters in so eine Präsentation zu überführen, desto schneller ist mein dieser langweilige Part meines Jobs los und ich kann wieder das machen, was ich eigentlich bezahlt werde. Wobei ich glaube, wir machen nur noch Präsentationen. Okay. Und dann hat man natürlich auch ein, ja, dann hat man es einfach einfacher. Und das, denke ich mir, sollte man sich auch immer klar sein, wenn man mit einer Firma arbeitet, dass da gibt es eine interne Kultur, interne Reporting-Kultur, und je näher man denen entgegenkommt, desto schneller kann man die Sachen auch weitergeben, weil die müssen halt immer von einem internen Empfänger übersetzt werden auf die Standardfirmen-Reports, weil weiter oben kann keiner mehr was damit anfangen. Und wenn man es da den Leuten einfach macht, hat man halt auch Freunde gewonnen. Also das ist wirklich für mich auch das A und O. Eine Agentur, wo ich mehr Arbeit habe, deren Reporting umzubiegen, als sie mir Leistung gebracht hat, dann kann ich es auch selber machen.
Das stimmt.
Ja.
Genau. Aber du hast auch noch von anderen Zertifikaten gesprochen, Mirko. Und zwar, ich denke mir gerade solche Themen, die du, das, oder immer die Frage, was kann man eigentlich an grundsätzlicher, man muss ja nicht zwingend sagen, ich mache ein SEO-Zertifikat. Man kann sich ja auch, das hast du ja mir kurz geschrieben, überlegen, gibt es nicht grundsätzliche Zertifikate, die sagen, ich bin von Natur aus, habe ich gewisse Qualitätsstandards in meiner Arbeit, die ich auch einhalte?
Genau, also da gibt es ja Tausende. Also zum Beispiel wir im Bildungsbereich, wenn wir uns von SAP zertifizieren lassen, für die SAP-Zertifikate gucken wir natürlich auch, wie sind die Schulungsräume, wie sind die Rechner. Da müsste man halt mal ein bisschen gucken, was es jetzt da für Agenturen geben würde. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, wir möchten wirklich auch Business Excellence und möchten zumindest an meinetwegen IFQM ist ein europäisches Firmen, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt, wir möchten maximale Qualität erreichen. Und ich glaube, wenn man sich da beschäftigt mit solchen Gruppen, da kann man auch wirklich sich selbst verbessern. Ich denke mal, es gibt ganz viele Zertifikate. Also ich weiß gar nicht, wie viele ich schon gesehen habe, die wir in der Firma haben. Ich denke, wenn man sucht, findet man auch einige. Es gibt zum Beispiel auch die TÜV-Prüfung für Datenschutz. Macht schon mal irgendwie, gibt mir schon mal ein sichereres Gefühl, so. Wenn man sowas, wenn eine Firma TÜV-Sicherheitsprüfung hat oder wenn sie zumindest einen Datenschutzbeauftragten auch auf der Webseite haben, ist das schon mal so, bei vertraulichen Daten finde ich das schon mal ganz gut.
Das stimmt, wobei man ja sagen muss, Datenschutz und Sicherheit ist ja kein Zustand, sondern ein Prozess.
Genau, da bin ich ganz, ganz, ganz bei dir, aber...
Weil wir wissen ja, ich meine, die berühmte Studie, die VZ-Gruppe hat ja auch dieses lustige Datensicherheitsding und trotzdem kommen ihnen die Daten abhanden, weil die natürlich, also gerade das TÜV-Siegel dummerweise ja sagt, das ist zu dem Zeitpunkt vergeben und die kommen halt ein Jahr später wieder und machen ein Audit und zwischendrin kann ich halt meine Software umstellen und da kommt keiner und sagt, jetzt gib mir das Siegel wieder her. Weil sie es ja gar nicht mitbekommen. Also das ist da einmal so ein bisschen tricky, aber wie gesagt, dass man sich überhaupt damit beschäftigt, ist schon mal ein Zeichen, dass man sagt, man hat es auf der Agenda.
Genau, also ich denke, dass da kann man echt viel machen und es weckt halt auch einfach Vertrauen gegenüber den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten möchte, wenn man sieht, die geben sich wirklich Mühe, Qualität zu liefern. Und nicht nur Qualität in ihrer Arbeit, sondern auch in ganz vielen anderen Sachen. Wenn ich sehe, dass die Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, ich treffe sie meinetwegen auf irgendeiner Weiterbildung im Bereich Online-Marketing für jemanden von der Agentur, dann habe ich da bestimmt schon mal ein besseres Gefühl als jemanden, den ich noch nie gesehen habe. Also da denke ich, da kann man wirklich super, super viel machen. Gerade Weiterbildung halte ich in dem Bereich neben Blogs lesen, neben einer der wichtigsten Sachen, die man machen kann.
Das stimmt. Nee, das ist das ist wichtig. Nee, das ist definitiv wichtig und also die Kontakte, die ich bekommen habe, habe ich auch über die ganzen Veranstaltungen bekommen, weil man da halt sieht, wer spricht. Also das ist für mich auch immer so ein wichtiges Thema. Sprechen die auf Veranstaltungen? Und wenn ja, wo, dann gucke ich mir auf jeden Fall auch deren Präsentationen an, einfach nur zu gucken, gehen die auch in der Denke in eine ähnliche Richtung, weil sonst passt ja vielleicht auch die ganze Harmonie nicht. Das ist ja auch erstmal unabhängig von Qualität ein Thema. Aber was auch immer wirklich sehr, sehr ärgerlich ist, ist dann, wenn dann halt so mit Pseudo-Begriffen rum sich geschmissen wird und man hat dann irgendwelche Reports, wo dann sagen, was will mir jetzt dieses komische Wert da sagen und warum muss eigentlich jeder SEO ständig neue Pseudo-KPIs ausdenken, also sowas, also dann wenn sowas wie Moss-Rank oder was so ein Gedöns, da sage ich immer, was soll ich denn damit? Damit kann man nicht nirgendwo hinlaufen, damit kann keiner was anfangen. Sagt doch einfach, was ihr macht und macht daraus keine Hokuspokus, weil das verliert komplett das Vertrauen. Geht mir zumindest so.
Ja, auf jeden Fall.
Und es gibt halt wirklich viele Standards. Aber nochmal ganz zu dem Thema Linkbuilding. Macht ihr da auch so eine nachgelagerte QS? Also nach dem Motto, wenn jemand für euch im Linkbuilding tätig ist, dass ihr auch kontrolliert, ob die Sachen werthaltig sind, ob die bleiben oder wieder zurückgebaut werden oder whatever. Also kontrolliert ihr die Sachen?
Genau, also wir machen natürlich einmal das ganz normale, wir haben, ich glaube, Orange SEO, da gibt's ein Tool, was wir nutzen, um da die Links einfach zu prüfen, wie entwickeln die sich, das ist eigentlich ganz, so weit, wie ich es gesehen habe, das ist ganz, ganz schick, das Tool. Also ich sag schon zum Teil, es muss natürlich auch irgendwo eine Vertrauensbasis sein, aber manchmal ist Kontrolle schon besser. Also ich denke halt, dadurch, dass wir wirklich an die Agentur das ausgelagert haben, müssen wir nicht mehr so viel tun. Also wir haben, also wir der Agentur, die jetzt für das Linkbuilding macht zum Beispiel, denen vertrauen wir und sagen wirklich, also das ist ein super Produkt und wir sehen es auch. Also dadurch, dass sie uns halt verschiedene Tools zur Verfügung stellt, sehen wir halt auch wirklich, es entwickelt sich so, der Link hat jetzt einen Sichtbarkeitsindex von sowieso und dann sagen wir, okay, wir können uns brauchen jetzt nicht den SVR, sondern der Sichtbarkeitsindex von Sistrix ist für uns zufriedenstellend. Also da sind wir sehr glücklich mit unserer Linkbuilding-Agentur.
Das ist gut, ja. Nee, also wir haben da auch bei uns ein entsprechendes Controlling-Tool, was halt auch mal durchtrackt, ob irgendwelche Links die für uns wichtig sind, auch erhalten bleiben und ob die Seiten auch in ihrer Wertigkeit erhalten bleiben, einfach weil sonst auch sehr viel händische Arbeit ist. Aber ich bin da wirklich übergegangen, dass ich das nochmal direkt selber, beziehungsweise dass wir ein Tool haben, weil die das halt für uns nochmal gegenvalidiert. Das ist uns an der Stelle wirklich wichtig. Was mir auch wichtig ist, ist, wenn was schief läuft, was ja immer passieren kann, gerade wenn man in solchen Bereichen unterwegs ist, dass die Erstmeldung direkt von der Agentur kommt. Weil Fehler ist, hast du vorhin ja selber gesagt, Mirko, ist überhaupt kein Problem, aber wenn man anfängt, wenn ich das Gefühl habe, die wollen die mir nicht sagen, dann ist das Vertrauen weg.
Ja, dann ist es sofort weg. Also dann, glaube ich, werden die Verträge auch ganz, ganz schnell aufgelöst und das spricht sich auch um. Also dann würde ich auch mich an Da würde ich auch, glaube ich, nochmal einen großen Blogbeitrag schreiben. Die sind so böse. aber es spricht sich ja rum. Also es verbreitet sich ja. Also wenn man gerade in diesem Bereich, und das ist ja noch eine relativ kleine Szene, wo sich viele kennen, gibt da ja so eine Kölner Agentur, die hat es, glaube ich, am eigenen Leib erfahren. Eine ganz bekannte. Und ich glaube, das funktioniert. Die Kommunikation in der Szene funktioniert sehr gut, glaube ich, bei solchen Kandidaten.
Das stimmt, das auf jeden Fall, da hast du recht. Genau. Dann hast du gemeint, du hast ja noch zwei, drei Preise, die du dabei hast.
Genau, also da wir heute über das Thema Qualitätsmanagement gesprochen haben, wir haben einen Bereich eCampus mit Online-Kursen und würden die einfach unter allen Einsendern, die mir eine E-Mail oder einen kurzen, weiß ich nicht, über Xing eine kurze Nachricht schreiben, würden wir die dann verlosen am Ende. Das, ja, am Wochenende meinetwegen, würde ich dann Sonntag einmal eine Videoauslosung machen mit allen Teilnehmern und dann könnten wir da die drei Leute, die können dann einfach, die wir da ziehen, die können dann so ein Seminar meinetwegen mal machen, wenn sie sich für das Thema Qualität interessieren.
Finde ich echt eine schöne Sache und sollte man auch tun. Also wie gesagt, klingt langweiliger als es ist und wichtig ist es auf jeden Fall. Die sollen sich einfach dann per E-Mail an dich melden. Ich schreibe da eine E-Mail in die Shownotes rein und dann können sie sich direkt, ich meine, ist dann auch eine echte E-Mail, muss keine Angst haben, dass irgendwelche Daten gesammelt werden hier. Das ist eine ganz ordentliche Geschichte und an der Stelle dann und die Gewinner, die kriegen dann natürlich auch eine entsprechende Erwähnung bei uns auf dem Blog, gibt es dann also auch noch einen Link dazu, auch was Schönes. Und der ist dann auch werthaltig. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir so, also ich habe noch einen kleinen Post gehabt, der heißt, den wir nochmal am Ende durchgehen wollten. Wir werden es aber wohl nicht mehr ganz schaffen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, weil wir sind jetzt schon bei 54 Minuten und wir wollen euch, so lange fahren, glaube ich, unsere Hörer gar nicht zur Arbeit. Ich habe heute gehört, ein Kollege von uns kommt aus Gießen, also wer die Entfernung kennt, Gießen-Darmstadt, für den können wir dann, glaube ich, noch 3 Stunden reden. Aber wir müssen ja jetzt nicht jede Randgruppe bedienen. Und zwar ist es der Post 36 SEO-Mythen, der auf Search Engine Land ist. Auch der ist sehr lustig und zumindest so eins der Highlights will ich trotzdem noch mal ganz kurz raushauen, weil ich es einfach zu lustig finde, weil es mir auch immer wieder passiert ist. Having an XML Sitemap will boost your Google Rankings.
Ja, Klassiker.
Ist der absolute Klassiker, immer wieder gerne gehört, auch bei uns im Haus. Ja, wieso müssen wir denn jetzt auch noch intern linken? Ich habe doch eine Sitemap. Okay. Vergessen, dann nehmen wir sie doch lieber raus und linken. Das ganz klar ist ein in sich sehr lustig geschriebener Post. Es geht nämlich so weiter runter, klassischerweise mit von Meta-Tags bis Thema, dass halt Google einem seine Duplicate-Content-Probleme von alleine löst und all so ein Kram. Ist ein wirklich sehr interessanter und lustiger Post, kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ich glaube, ihr beide habt euch ja auch angeschaut im Vorfeld, weil wir dachten, wir gehen, kommen noch bis dahin.
Ich finde ihn auch sehr spannend. Hört sich fast aus wie die besten Sammlung aus der Agenturpräsentation. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Nee, aber in diesem Sinn würde ich sagen, beenden wir für heute. Wir drei danken euch fürs wackere Zuhören. Wie gesagt, Marcel lässt sich wirklich entschuldigen. Ihm tut es extrem leid, dass er hier nicht mehr zur Verfügung steht. Ich habe mit ihm länger geschrieben. Vielleicht können wir wieder einfangen, aber wie gesagt, nächste Show dann wieder in einem etwas anderen Moderatoren-Setting. Christopher, dir vielen Dank, dass du mich unterstützt hast an der Stelle.
Und keine Ursache, Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Und Mirko, dir vielen Dank für den tollen Einblick in das Thema Qualitätssicherung. Und ich muss auch ganz klar sagen, Mirko kam auf mich zu. Und deswegen kann ich euch auch nur sagen, wenn ihr irgendein Thema habt, was ihr denkt, was hier reingehört, schreibt uns an. Nicht wundern, wenn es mal 2 Tage dauert, bis ich antworte. Mirko, du kennst es ja, hat ja ein bisschen gedauert. Wir sind manchmal ein bisschen unter Druck am Tag, aber die Antwort kommt auf jeden Fall. Und wir sind für jeden dankbar, der hier ein Thema reinbringen will, was wir dann durchdiskutieren können. An der Stelle würde ich sagen, wir sind raus. Tschüss.
Tschüss.